Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffen darf, zum Plausch über das Leben und die Arbeit und alles drumherum und dazwischen. Ich mache das jetzt schon seit über 5 Jahren, jeden Sonntag, aber heute habe ich mich ganz besonders innig und fest und feurig gefreut auf diese Begegnung, denn mein Gast heute ist die Person, die hauptverantwortlich gemeinsam mit seinem Team arbeitet an der Fortsetzung eines meiner absolut liebsten Franchises. Und damit bin ich nicht allein. Es gibt noch Millionen andere Menschen, die gerade gebannt darauf schauen, was Jan Theissen und sein Studio von King Art mit Dawn of War 4 so anstellen wird. So, jetzt muss ich das kurz erklären. Dawn of War ist eine Echtzeit-Strategiespielreihe, die 2004 ihren Anfang nahm und damals einen absoluten Knaller hingelegt hat. Warhammer 40k Dawn of War zählt zu den absoluten Perlen dieses Genres und das nicht zu Unrecht. Das ist ein ganz fantastisches Spiel, in dem sich verschiedene Fraktionen des Warhammer 40k-Universums auf die Nase hauen. Warhammer 40k, das ist eigentlich ein Universum, das mal gestartet ist vor über 30 Jahren als Tabletop-Universum von der britischen Firma Games Workshop und die sich eigentlich darum drehte, dass man kleine Figürchen aus Plastik und Zinn und anderen Materialien kauft, zusammenbastelt, anmalt und sich dann mit anderen Leuten trifft, die ebenfalls viel zu viel Geld in diese Figuren gesteckt haben. Und dann stellt man sich um einen Tisch herum, stellt seine Figürchen auf den Tisch und sagt, so, ich würfel. Und dann fangen alle an, in Regelbüchern zu blättern. Und eine halbe Stunde später würfelt nochmal jemand. Das klingt jetzt so, als würde ich mich drüber lustig machen. Aber nein! Twist! Ich gehöre auch zu diesen Menschen. Beziehungsweise gehörte, als Teenager habe ich diverse Tabletop-Armeen ins Feld geführt. Ich liebe dieses Hobby. Und das war auch so ein Grund für mich, 2004 einzusteigen bei Warhammer 40k Dawn of War, als mir versprochen wurde von diesem Spiel, dass ich diese Tabletop-Gefechte jetzt auch in Echtzeit am PC spielen darf. Toll. Wurde damals entwickelt von Relic Entertainment, kennt man auch, Company of Heroes und Co. Und die haben Teil 1 gemacht. Großartiges Spiel, absoluter Klassiker. Die haben Teil 2 gemacht, auch ein wirklich gutes Spiel, aber anders als der Vorgänger. Da wurde man schon ein bisschen irritiert als Fan, aber ist okay. Und dann erschien Teil 3. Jetzt muss ich nochmal kurz nachscrollen, damit ich nichts Falsches sage. Teil 3 erschien, tja, habe ich natürlich nicht vorbereitet. Ich gucke mal ganz kurz in meinen Recherchekeller. 2017, Freunde. Ich hab's verdrängt. 2017 erschien Teil 3. Also 13 Jahre nach dem ersten Teil. Und dieser dritte Teil war leider eine kleine Katastrophe. Es war eine Katastrophe. Technisch, was die Vision anging, die Präsentation der Spielwelt, da hat nicht wirklich alles zusammengepasst, was zusammenpassen sollte. Die Fans dieser Welt und auch ich waren maßlos enttäuscht. Und es hieß, damit ist Dawn of War am Ende eigentlich. Es gab einen tollen Run, Teil 1 der Knaller, konnte man immer noch spielen, Teil 2 auch nicht schlecht, aber anders und Teil 3 Vollkatastrophe. Dann ist in der Zwischenzeit das Remaster erschienen für den ersten Teil, da hat Jan Theissen gar nichts mit zu tun und sein Team. Eine aufpolierte, vor allem grafisch aufpolierte Version des Originalspiels von 2004, das habe ich mir gekauft und seitdem es vor einigen Monaten erschienen ist, schon über 70 Stunden reingesteckt. Mein Gott, wo ist die Zeit nur hin? Das ist ja fast schon peinlich. Und damit sollte eigentlich die Dawn of War Geschichte vorbei sein. Aber dann erschien vor einigen Monaten wiederum ein erster Trailer, der Welt verriet, es wird ein viertes Dawn of War geben, entwickelt von einem neuen Studio, nicht mehr Relic, sondern King Art eben. Damit sind wir wieder bei Jan Theissen. Denn der ist der Gründer dieses Studios, das gibt's schon seit 2000. Und er wird jetzt also mit seinem Team diesen vierten Teil, mit dem wirklich niemand gerechnet hat, produzieren, entwickeln und veröffentlichen, wann auch immer, wahrscheinlich 2026, zum Zeitpunkt der Anmoderation hier, gibt's noch kein fixes Release-Datum. So, ich habe die Meldung gehört, bin durchgedreht vor Vorfreude, aber auch Angst, ob das wirklich hinhauen wird, habe eine E-Mail geschrieben zum PR-Menschen von Playon, die hier in Deutschland den Vertrieb übernehmen und habe gefragt, hallo, wollen wir, können wir ein Gespräch ausmachen zwischen mir und Herr Jan Theissen. Ich habe Fragen. Und dann ist etwas passiert, was sehr selten hier in der Welt von Okay Cool trifft, passiert. Es wurde wie sage ich denn, geschachert mit der PR-Person. Normalerweise habe ich ja hier Entwicklerinnen und Entwickler, die selbst darüber entscheiden können, wie viel sie über ihre eigenen Spieleproduktionen verraten möchten. Das hier war mal eine Ausnahme, denn jetzt hang eine PR-Person mit drin und sagte, wir können das organisieren, aber ich würde mich da gerne dazusetzen, dass er quasi als Kontrollinstanz, falls was gesagt wird, was man nicht sagen sollte, einschreiten kann. Und da habe ich gesagt, lieber Herr PR-Mensch, netter Vorschlag, aber das können wir nicht machen. Die Gespräche hier bei Orky Cool, die leben davon, dass eine gemütliche, entspannte, intime Atmosphäre entsteht und dann auch ein Gespräch sich daraus entwickelt, was Leute gerne anhören. Wir können hier nicht nur eine dritte Person reinsetzen, das ist Quatsch. Und dann haben wir darüber gesprochen, wir haben uns geeinigt, das war in Ordnung, also haben wir ein Gespräch aufgenommen, ohne Anwesenheit, oh Gottes Willen, ohne Anwesenheit, ich bin ganz aufgeregt, einer PR-Person, sondern nur Jan Theis und ich saßen zusammen und haben miteinander gesprochen, genauso wie es auch sein soll. Und ich habe mich so gefreut, dass es trotz dieses Einwands von mir geklappt hat. So. Und jetzt kam es also zu diesem Gespräch. Jan Theisen erzählt mir viel über die Entwicklung an Warhammer 40k Dawn of War 4. Ich hatte maßlos viele Fragen, war richtig aufgeregt, weil ich mich so drauf gefreut habe. Aber nicht nur das. Ich habe natürlich auch die Gelegenheit genutzt, Jan ein bisschen auszufragen über seine eigene Biografie, die vielen Spiele, die vor Dawn of War 4 jetzt schon gekommen sind bei King Art in den letzten über 25 Jahren. Weil mich auch das interessiert hat. Man kennt Jan Theisen in der Spielebranche und ich habe ihn noch nie persönlich getroffen und jetzt diese Gelegenheit nutzen können, um das mal zumindest digital nachzuholen. Mit ihm zu sprechen, über seine Arbeit, das Leben drumherum und natürlich Dawn of War 4. So, das musste jetzt raus. Eine etwas längere Anmoderation als sonst, aber das ist mir egal. Voller Freude darf ich euch also dieses Gespräch präsentieren zwischen mir und Jan Theisen über Dawn of War 4, und alles andere, was mich begeistert. Ich habe ein Buch sogar angeschleppt. Naja, ihr werdet das merken im Gespräch, will nichts vorwegnehmen. Mein T-Shirt wird auch nochmal wichtig, aber okay. Spoiler, Spoiler, viel Spaß, los geht's. Großartig. Es ist fantastisch. Ich bin bisher wirklich sehr zufrieden damit. Toll. Das ist eine Brücke. Apropos fantastisch und zufrieden. Und das meine ich ganz ernst. Das ist kein Honig ums Maul schmieren, sondern direkt, das möchte ich zum Einstieg loswerden. Das hier ist eines dieser Gespräche in dieser Reihe, die jetzt ja auch schon, um Gottes Willen, 6 Jahre alt schon ist, in dem die Fragen in der Vorbereitung auf meiner Seite nur so sprudelten. Ich habe gar keine Probleme gehabt, Fragezeichen zu finden. Ich gucke hier auf ein langes Dokument, das wir wahrscheinlich alles gar nicht schaffen werden. Aber das ist gar nicht schlimm. Das wollte ich schon mal vorne weggeben. Und ich habe mich selbst gefragt, warum fällt es mir eigentlich so leicht, all diese Fragen zu schreiben? Und ich stellte sehr schnell fest, es liegt an deinem und eurem Portfolio. Die Spiele, die ihr in den letzten, oh Gott, ich habe es hier gerade in den letzten, also fast 20 Jahren gemacht habt, das ist ja der Wahnsinn, unglaublich. Die sind nicht nur wahnsinnig facettenreich, wie ich finde, sondern haben alle für sich immer etwas, wo man davor steht und denkt, toll. Das ist wie so, wenn du im Museum durchläufst, das erste Bild, was mir einfällt, du bleibst stehen und denkst dir, toll, da bleibt irgendwas hängen. Und deswegen dachte ich mir, Jan, zum Einstieg frage ich dich mal, aus diesem gesamten Portfolio, ich habe auch eines gewählt, gibt es denn sowas wie einen persönlichen Favoriten? Man sagt ja, man hat alle Kinder gleich lieb, das wissen wir natürlich, aber wenn du dich entscheiden müsstest, gibt es da einen Titel, wo dein Herz automatisch hinwandert?
Also es gibt ein paar, die ich, auf die ich vielleicht besonders stolz bin oder ne, einfach so, wo ich denke, okay, das war für uns einfach ein richtig großer Schritt oder sehr wichtig. Also ich glaube, The Book of Unwritten Tales, das erste große Point-and-Click-Adventure, was wir gemacht haben, das ist immer noch so ein Ding, weil wir haben gerade letztens zu unserer 25-Jahr-Feier nochmal so alte Fotos rausgesucht und so. Und da gibt es ein Bild, wie wir mit 8 Leuten irgendwie bei Saturn stehen und halt irgendwie super stolz die Boxen da in der Hand haben. Und uns ist aufgefallen, das war das komplette Team. Und die sind auch alle noch bei uns. Und das ist dann halt natürlich so ein Ding, wo du so denkst, wow, krass, wir haben mit 8 Leuten halt ein echt, meiner Meinung nach, ziemlich gutes Spiel gemacht. Und das war halt, also das ist auf jeden Fall weit oben auf der Liste, denke ich.
Ich finde das ganz toll, dass du ausgerechnet das nennst, denn ich habe natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch ältere Interviews mit dir gewälzt und stieß auf ein Interview von 2013. Also das muss man sich auch kurz vor Augen führen, das ist jetzt auch schon wieder 13 Jahre her, man kann es gar nicht glauben. Und dort wurdest du genau diese Frage, wurde dir auch gestellt, zu diesem Zeitpunkt Lieblingsspiele aus dem Portfolio. Und ich zitiere mal dich in deiner Antwort von 2013. Da antwortest du nämlich, das Spiel, wo ich vielleicht die meisten positiven Gefühle verbinde und sehr stolz bin, ist Book of of Unwritten Tales. Einfach, weil es in der King Art History sozusagen unser erstes eigenes Boxspiel war. Jahrelang haben wir behauptet, wir können das und das wird was, es dann auch bewiesen zu haben, war für uns schon etwas Besonderes. Und ich finde so schön, dass es nach wie vor der Titel ist, der dir zuerst einfällt.
Ja, ich meine, es war auch irgendwie der Grund fast, warum wir King Art gegründet haben. Ich meine, King Art ist ja schon wegen LucasArts, ne? Und das war halt irgendwie Point-and-Click-Adventure, war halt irgendwie der Grund, warum wir uns überhaupt mit Computerspielen beschäftigt haben. Und wir hatten immer dieses Gefühl, ah, das können wir auch. Und wir können es vielleicht sogar teilen besser. Wir haben irgendwie ein paar ganz gute Ideen, wie man es vielleicht machen könnte. Und als wir es dann wirklich beweisen konnten, das war halt, das war dann natürlich so der erste Moment, wo wir gesagt haben, jo, okay, so geht's weiter. Und dann haben wir auch relativ bald wirklich nur noch Computerspiele gemacht, weil das war halt das andere. Als wir angefangen haben, wollte uns niemand Geld geben, um Computerspiele zu machen. Also haben wir irgendwie Webseiten gemacht und 3D-Animationen und Multimedia-Kram und so ich was. Aber ab da konnten wir dann wirklich sagen, okay, wir fokussieren uns wirklich nur auf Computerspiele, was wir immer machen wollen.
Also eure und vor allem auch deine persönliche, ich nenne es einfach mal Liebe oder auch Leidenschaft für ausgerechnet Point-and-Click-Adventures, ist ja wirklich ein roter Faden, den ich auch immer wieder gefunden habe in diesen älteren Interviews, die ich gelesen habe. Und dann dachte ich mir, ich frage jetzt einfach mal quasi Stand 2026, warum eigentlich dieses Genre? Hast du das jemals hinterfragt, warum ausgerechnet das offenbar in deinem Leben so einen großen Stellenplatz einnimmt?
Ich glaube, das ist einfach, weil das wirklich die ersten Spiele waren, in die ich mich wirklich verliebt habe. Also ich habe vorher zwar auch mal andere Spiele gespielt, also ich glaube, das erste Spiel, was ich gespielt habe, war so ein Snake-Clone irgendwie auf dem, keine Ahnung, so ein die Vorstufe vom 286er, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Und aber ich sag mal so Monkey Island 2, Indiana Jones, Fate of Atlantis und so, oder vorher der dritte Teil. Das waren so die ersten Spiele, die sich für mich nach wirklich mehr angefühlt haben. Die halt wirklich nicht einfach nur, oh ja, ganz cool ein Spiel und so, oder coole Technik oder so, sondern wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, ich mag diese Charaktere, ich mag die Story, ich beschäftige mich damit. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach so eine Kindheits- und Jugendkiste. Und wie gesagt, wir hatten mein Geschäftspartner Marc und ich, wir haben uns in der dritten Klasse irgendwie kennengelernt. Wir waren halt diejenigen, die Computer hatten und die sich irgendwie mit Adventure-Games beschäftigt haben. Und als wir dann halt sozusagen mit 12 oder 13 oder so halt irgendwie gesagt haben, ah, wir machen jetzt unser eigenes Spiel und so, war halt klar, dass wir ein Point-and-Click-Adventure machen. Und deswegen haben wir dann die ersten Schirme designt und die ersten Animationen gemacht und programmieren gelernt und alles. Mit der Idee, vielleicht machen wir ein Point-and-Click-Adventure. Und dass wir es dann halt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre später wirklich machen konnten, war natürlich besonders.
Wahnsinn. Also das heißt, es stand nie im Raum ein anderer Berufsweg für dich als Gedanke, eine andere Überlegung, weil es klingt ja wirklich so, dass von Anfang an, quasi der dritten Klasse und vielleicht sogar schon früher, die Vorstellung im Raum greifbar stand, ich möchte mal Spieleentwickler werden.
Ja, eigentlich ja, weil ich fand das immer super faszinierend und das war, wie gesagt, auch einfach, ich sag mal, unser Hobby. Ne? Wir haben dann halt, es gab damals so Zeitschriften, wo man irgendwie Code abtippen konnte und dann hatte man ein kleines Spiel und so und dann hat man das gemacht oder dann hat man irgendwann gelernt, wie mache ich eigentlich Pixel Art und dann, ja, wie macht man eigentlich Animationen und wir haben uns halt schon einfach immer damit beschäftigt und das war halt einfach so ein Riesen, da kam natürlich auch noch dazu damals, das hat sich alles wahnsinnig schnell entwickelt, ne? Da kam natürlich jedes Jahr war komplett neue Grafikkarten und komplett neue, also gigantische Sprünge sozusagen und das war natürlich dann einfach super, super faszinierend und dementsprechend war das eigentlich immer die Idee, das wäre cool, sowas zu machen, aber gleichzeitig war es sehr unwahrscheinlich, dass das funktionieren würde, weil ich sag mal, damals, es gab in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt hatte, könnte man vielleicht sowas studieren, gab es keinen einzigen Studiengang, der sich irgendwie mit Game Design oder irgendwas beschäftigt hätte oder wo ich irgendwie das so den Eindruck gehabt hätte, oh, das ist genau das, was ich gebrauchen kann. Ich hätte halt Informatik studieren können oder ich hätte Grafikdesign studieren können oder sowas, aber jetzt halt nicht irgendwas spezifisch mit Games. Und wie gesagt, wir hatten einfach diese Idee, das wäre cool, wenn es funktioniert. Und wir haben dann haben jeder 400 D-Mark damals noch mitgebracht und zwei Rechner und einen Drucker und haben gesagt, okay, jetzt versuchen wir das und haben King Art gegründet.
Ich finde das so abgefahren, dass King Art wirklich diese erste und im Grunde ja bisher auch einzige Station von dir ist in dieser Spielebranche. Ich hatte jetzt eben schon die Frage stellen wollen, okay, was war denn vor King Art denn? Weil das ist das, wo du quasi auch in meiner Recherche und so wie ich dich aus der Ferne auch kennengelernt habe, aus vor vielen Jahren quasi deine Arbeit, du bist für mich immer so aus dem Nebel aufgetaucht, auf den Nebel der Geschichte, auf dem Schiff reitend von King Art. Das ist quasi, was ich mit dir verbunden habe und ich dachte mir jedes Mal, wenn ich jemals mit ihm spreche, muss ich fragen, welche Station vorher war. Aber dass das die erste Station ist, ist ja der Knaller. Und führt mich direkt auch zu der Frage, kannst du dich noch erinnern, als dann so die ersten Jahre in dieser Firma lief und du hast ja auch schon gesagt, erstmal Auftragsarbeit und andere Dinge machen, die einem vielleicht nicht direkt so vorgeschwebt haben, noch in der dritten Klasse. War das ein Moment, in dem du dir gedacht hast, oh okay, die Realität der Spielebranche, doch ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe? Oder war es genau der Ort, wohin du wolltest? Fühlte sich das alles richtig an? Weil ich habe in den letzten 6 Jahren in dieser Reihe beide Reaktionen schon gehört von Menschen, die in die Spielebranche reinkamen und feststellen mussten, huch, habe ich mir anders vorgestellt oder huch, es ist ja exakt, wie ich wollte.
Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten da nicht so richtig komplett unrealistische Vorstellungen. Also uns war schon irgendwie klar, okay, keiner wird uns Geld geben, um Spiele zu entwickeln, keiner wartet darauf, dass wir Spiele entwickeln, sondern wir müssen halt irgendwie clever sein und wir müssen unseren eigenen Weg finden. Und deswegen haben wir auch relativ früh gesagt, naja, gut, wir wissen, Webseiten und so ein Kram ist zwar nicht super sexy, aber das ist was, was benötigt wird, wo Leute ein Geld für geben, das ist irgendwie so ein stabiles Grundeinkommen, lass das halt machen. Und dann haben wir auf eigener Faust nebenher Spiel entwickelt. Das war noch kein richtiges Point-and-Click-Venture, aber ging schon so ein bisschen in die Richtung. Das hieß damals Murphys Gesetz. Das war halt so ein Spiel, wo man quasi nur einen Schirm hatte und es gab eine Figur und diese Figur hat halt einen ganz normalen Tagesablauf gehabt, ist dann halt irgendwie morgens in die Küche gekommen, hat sich Cornflakes gemacht und hat seinen Autoschlüssel genommen und ist zur Arbeit gefahren, keine Ahnung. Und dann konnte man halt selber diese Szene sozusagen so manipulieren, dass alles, was schief gehen kann, auch schief geht. Das war halt dein Job sozusagen als Murphy in Murphys Gesetz. Und hatte schon so Point-and-Click-Anleihen, war halt damals ein Flash-Spiel. Wir haben das komplett für uns selber gemacht, haben das irgendwo online gestellt, ich weiß gar nicht mehr wo, haben also kein Geld damit verdient oder irgendwas. Aber das Ding wurde dann im ersten Monat, ich meine, 3,5 Millionen Mal gespielt oder so.
Oh.
Also echt für damalige Verhältnisse mega viral, weil das war schon also lange, ja, bevor es viral gab.
Ja.
Und das war für uns natürlich dann schon so ein Ding, oh, okay, cool, weil jetzt kannst du mit den Zahlen hingehen und kannst jemandem sagen, hey, guck mal hier, wir haben dieses Spiel gemacht, das wurde so und so oft gespielt. Können wir nicht irgendwie ein Online-Spiel oder ein Browser-Game oder irgendwas für dich machen? Und dadurch sind wir dann so zu den ersten bezahlten Games-Jobs gekommen. Und da haben wir dann damals für RTL und Sport 1 so Formel-1-Spiele und Skispringen und so einen Kram gemacht.
Das ist ja super spannend. Dieses Murphy's Law oder Murphy's Gesetz, ich kannte das gar nicht, habe das jetzt in aller Schnelle gegoogelt und sehe auch direkt die Bilder und auch schon die ersten Forenthreads von Leuten, die schreiben, Leute, wisst ihr eigentlich, erinnert ihr euch noch an damals Murphy's Gesetz, wer hat's gespielt? Hab direkt mal in euer Portfolio geguckt, das ich mir hier auf meinem zweiten Bildschirm aufgeschrieben habe, damit ich jetzt keine falsche Frage stelle. Aber es taucht nicht mehr im Portfolio auf, quasi danach, was mich zur Frage führt, nur am Rande, jemals drüber nachgedacht, ein neues Murphy's Law, Murphy's Gesetz zu machen, weil das Spielprinzip, das ist ja zeitlos eigentlich.
Ja, ja. Also wir haben tatsächlich davon dann, ich sag mal so 10 Teile oder so, oder vielleicht 10, 12 Teile
gemacht.
Wahnsinn. Halt damals für RTL dann viel.
Ja.
Und haben halt, ja, das war einfach so ein Ding, wir haben jedes Jahr vielleicht 2 oder so von denen veröffentlicht, keine Ahnung. Und das war einfach so ein Ding, was wir dann lange Zeit nebenher gemacht haben. Es gab mal irgendwann, so Anfang der 2000er gab es Böse Nachbarn-Spiel, was dann so ein bisschen, ich sag mal, die Idee, naja, sagen wir mal, adaptiert hat.
Inspirations.
Und das war dann wirklich ein Boxspiel, was halt dieses Spielprinzip hatte. Aber von uns gab es das immer nur im Browser.
Wahnsinn. Okay, von hier aus bin ich ganz abgekommen, aber das ist ja hochfaszinierend. Von hier aus nochmal ganz kurz zurück zu den Adventures, weil ich kam in diese Frage hinein, auch mit einer Empfehlung, die ich dir von Herzen aussprechen wollte, auch nur am Rande, aber ich würde mich ärgern, wenn ich sie dir nicht ausgesprochen hätte. Vorher muss ich aber wissen, spielst du heute immer noch Adventures? Findest du dafür überhaupt die Zeit und die Lust?
Ja, ich spiele allgemein nicht so wahnsinnig viel mehr. Oder wenn ich spiele, dann meistens als Vorbereitung für irgendwas, was wir machen. Oder wenn man halt, ich sag mal, irgendwas gespielt haben muss, einfach weil jeder sagt, oh, die haben das und das ganz cool gelöst oder so. Was ich halt viel mache, ist, ich spiele an. Also ich spiele so die ersten 2 Stunden oder so oder 3 Stunden von irgendeinem Spiel, hab dann so eine Idee davon und dann ist gut. Das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich nicht mehr wirklich viele Point-and-Click-Adventure spiele, einfach weil 2 Stunden anspielen ist halt für ein Point-and-Click-Adventure doof, weil Gameplay sozusagen ist ja in der Regel sehr ähnlich und was ja ein Point-and-Click-Adventure wirklich ausmacht, ist ja letzten Endes die Story und die Rätsel und da will man dann irgendwie nicht nach einem Drittel der Story aufhören.
Fantastisch, das ist die perfekte Grundlage für meine Empfehlung. Und wie gesagt, das ist jetzt von Herzen, das ist genau das, was du meintest. Das ist jetzt eines der Spiele, das dir reingedrückt wird über die Schiene. Du musst es spielen, das ist ganz großartig. Irgendwann mal, wenn du mal Zeit findest dafür oder die Feiertage, keine Ahnung, dann möchte ich oder wünsche ich mir, dass du das zumindest dir anguckst, wenn du es nicht schon kennst. Locomotive, ist das dir ein Begriff? Ja. So. 2024, bitte 2024, ein pixeliertes Point-and-Click-Adventure. Oh, er schreibt sich's auf. Ich find's ganz fantastisch. Locomotive, wie gesagt, 2024 erschien, ein riesen kommerzieller Erfolg. Und ich habe das Gefühl, wir haben einen ähnlichen Point-and-Click-Adventure-Geschmack. Und das ist ein Spiel, das mich in seinen schönsten Momenten an Monkey Island erinnert hat. An den Humor, das Timing, Situationskomik. Ich saß davor und hatte seit langem mal wieder das Gefühl, bitte sei nicht zu Ende. Ich genieße gerade so sehr die Reise. Das ist wirklich nur am Rande. Aber ich muss dir diese Empfehlung aussprechen.
Ja, werde ich mal schauen.
Toll. So, und jetzt natürlich die Frage, ich habe es ja angekündigt, ich habe nach deinem Lieblingsspiel aus dem Portfolio gefragt, ich habe auch eines und das führt mich direkt zu einer kleinen Fragengruppe, die ich auch schon seit Jahren im Herzen trage, weil das Spiel ist schon ein bisschen älter und jetzt kann ich endlich fragen. Und zwar, ich kann es dir sogar zeigen, es ist sehr aufregend für mich, dieses Stück, was hier liegt, vielleicht ahnst du es schon, liegt schon seit heute Morgen hier, seit ich weiß, wir werden heute miteinander sprechen und zwar, Achtung, oh, meine Stimme überschlägt sich, ja, er hat es geahnt, er nickt. Es ist die Zwerge, die Originalausgabe, die Zwerge, Markus Heitz, so einer bin ich. Ich liebe diese Buchreihe, Fantasy-Reihe, Zwerg Tunktil und seine Freunde und Feinde erleben große Abenteuer in einer Fantasy-Welt. Großartig. Und ihr habt, ich habe es mir aufgeschrieben nochmal, 2016 ein Spiel dazu gemacht, quasi die Versoftung dieser fantastisch und erfolgreichen Buchreihe von Markus Heitz. Und dieses Spiel habe ich damals gespielt und vor allem hatte ich als Eindruck beim Spielen, wahnsinnig viel Respekt und Ehrfurcht davor, dass ihr euch diese Aufgabe gestellt habt, diese gigantische Welt irgendwie reinzupacken in ein Spiel mit ja irgendwann mal endlichen Budgetgrenzen. So, und ja, da wollte ich dich mal fragen, weil ich das seitdem natürlich noch nie die Gelegenheit hatte, mit dir drüber zu sprechen. Wie kam das damals, dass ihr dieses Spiel entwickeln konntet? Ich habe gelesen in einem Interview, offenbar gab es einen Mitarbeiter von euch, der Kontakte hatte, aber dann dachte ich mir, bevor ich jetzt das so doof nachlese in einem Interview, frage ich dich einfach persönlich.
Ja, klar, gerne. Also wir hatten einen Game Designer bei uns, Lukas, der nebenher Brettspiele macht, zusammen mit einem Partner. Auch sehr erfolgreich, hat jetzt das Spiel des Jahres vor 2 Jahren gewonnen mit Dorfromantik.
Wahnsinn.
Und der hat im Prinzip das Zwerge-Brettspiel entwickelt damals und hat halt dadurch einen Kontakt zu Markus Heitz. Und wir haben halt einfach wie immer mal drüber nachgedacht, was könnte man so als nächstes machen, haben Ideen hin und her geworfen und dann kam halt auf, hey, wie wär's, könnte man nicht vielleicht ein Spiel zu die Zwerge machen? Und den Kontakt, wie gesagt, den gab es. Dann haben wir Markus kontaktiert und gesagt, hey, wie sieht's aus? Wir überlegen vielleicht sowas, was denkst du? Er war sehr interessiert, hat gesagt, ja klar, lass schreib ein Konzept, schlag das vor. Und dann haben wir, so kam es halt zustande. Und dann haben wir letzten Endes gesagt, okay, was machen wir jetzt? Machen wir ein Rollenspiel? Machen wir ein Echtzeitstrategiespiel? Machen wir, keine Ahnung, ein Adventure? Und dann haben wir halt irgendwie so eine fast so eine Art Mischung gemacht, so ein bisschen, weil es gibt so einige Bereiche, die ein bisschen mehr sich wie ein Adventure fast anfühlen, einige, die sich mehr wie ein Rollenspiel anfühlen. Und dann gibt's aber dieses Echtzeitkampfsystem oder ein Pause-and-Play-Kampfsystem, wo du halt gegen Haufenweise Orks kämpfen kannst.
Was hat dich damals überzeugt zu sagen, wir machen ein Spiel dafür? Weil alleine schon die technische und vielleicht auch konzeptionelle Herausforderung muss ja gigantisch gewesen sein, als ihr euch dann gedacht habt, okay, wir machen tatsächlich ein Rollenspiel draus. Weil auch hier nochmal Blick in euer Portfolio. Davor, wir sind jetzt im Jahr 2016, als es erschienen ist. 2008, erstes Spiel, Inkheart habe ich hier stehen, ein Adventure. 2009, The Book of Unwritten Tales, ein Adventure. 2009, Black Mirror, Adventure. Und so weiter geht das. Das sind Adventures vorher gewesen. Und jetzt kommt dieses, in meinen Augen, bis dahin, ambitionierteste und größte Spiel, auch noch auf dem Rücken einer Vorlage, die ja schon Fans hat. Das heißt, da ist ja nochmal ein ganz anderer möglicher Druck dahinter. Was hat dich damals überzeugt zu sagen, das ist eine gute Idee, das machen wir?
Also wir haben damals tatsächlich schon, insofern ist die Liste vielleicht ein bisschen irreführend, wir haben immer schon sehr viel verschiedene Sachen gemacht, weil wir haben, wie gesagt, in diesem Browser-Games-Bereich haben wir über Sportspiele, über irgendwelche Action-Games und was weiß ich was, haben wir schon alles Mögliche gemacht. Wir hatten auch schon damals ein Turn-Based Strategy-Game gemacht, Battle Worlds, und wir haben also, ich sag mal, immer schon mal so, oder es ist eigentlich so ein bisschen in der DNA, dass wir so ein bisschen verschiedene Sachen immer mal ausprobieren. Und dementsprechend war das jetzt für uns erstmal inhaltlich nicht so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sondern es war mehr so, cool, klingt wie eine interessante Möglichkeit, mal was Neues auszuprobieren. Und ich sag mal, neben den Adventures und Rollenspiele auf jeden Fall auch hier so bei uns eins der großen Genres, die wir wirklich gerne mögen. Und letzten Endes für die Zwerge, ich habe selber gelesen, fand's cool.
Davor schon, wenn ich fragen darf? Oder dann quasi als Vorbereitungsauftrag für die Entwicklung?
Nee, ich hatte es vorher schon gelesen.
Nein!
Also ich kannte es, aber es war halt sozusagen, ich weiß noch, als ich es gelesen hatte, hatte ich sozusagen immer im Hinterkopf, das könnte man auch gut für ein Spiel machen. Weißt du, das ist auch eine coole Szene, Und als dann letzten Endes über Lukas der Kontakt hergestellt wurde zu Markus, war es halt so ein bisschen, oder es diese Möglichkeit gab, war es ein bisschen, ja, stimmt. Als ich es damals gelesen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, das wäre cool und das wäre cool und das wäre cool. Und es ist tatsächlich auch, wenn man sich das so vorstellt oder gerade der erste Teil, wenn man ihn liest, es fühlt sich sehr, wie soll man sagen, es bietet sich sehr für ein Spiel an, weil du hast ganz häufig diese Situation, sie sind auf einer Reise, kommt dahin, da ist eine Schlacht. Dann gibt's ein bisschen Storybeat, dann gehen sie auf eine Reise, dann wieder eine Schlacht, so, weißt du? Und du hast so diese natürliche Perlenschnur, die du für Computerspiele einfach gut benutzen kannst. Und dementsprechend war das, wie gesagt, einfach so ein Ding, wir haben gesagt, okay, könnte ganz cool sein. Und was du vorhin meintest mit diesem, da gibt's schon Fans und gibt's da nicht einen Druck, das ist natürlich auch einer der Gründe, warum man es macht. Weil du halt einfach sagst, okay, wir kriegen dadurch mehr Aufmerksamkeit, als wenn wir genau dasselbe Spiel gemacht hätten und nicht die Zwerge draufstehen würde und nicht Markus Heitz hintersteht. Und das war natürlich dann auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, lass das machen.
Ja. Ja. Wie blickst du auf dieses Spiel zurück? Weil, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich saß vor diesem Spiel und vor allem meine Hauptreaktion war, okay, krasse Ehrfurcht, das Projekt kann alles andere als leicht gewesen sein, all das umzusetzen zu einem Spiel. Wenn man aber so durch die Pressestimmen von damals durchliest, dann liest man auch viel so, ja, das ist schon okay, viele haben Dinge zu mäkeln, ob jetzt technischer Art oder was den Umfang angeht. Es ist so ein durchwachsen Spiel, wenn man so diesen Pressespiegel quasi nur verfolgt. Wie guckst du auf dieses Spiel zurück?
Das ist so, ich glaube, was man halt nicht unterschätzen darf, ist sozusagen, wie viel konnten wir reinstecken und wie viel haben wir rausgeholt. Ne? Weil ich sag mal, ich glaube, jetzt mittlerweile kann man drüber reden, das ist lange her, aber ich sag mal, das Budget von dem Spiel war, ich glaube, sowas bei 1,4 Millionen Euro oder sowas. Was halt im Vergleich zu großen Spielen, das ist, weißt du, die Intro-Cutscene für größere Spiele sind teurer als da das komplette Spiel. So, und wie du schon sagst, das Ganze ist sehr komplex, ist sehr groß und wir haben dann halt angefangen und haben wirklich, sind die Bücher durchgegangen und haben zum Beispiel allein um die, es gab keine vernünftige Map, also keine vernünftige Landkarte von der Welt. Und allein um dann sowas rauszukriegen, wie, okay, hier steht 2 Tagesritte westlich von diesem Ort ist ein Gebirge und dann hier ist ein Fluss und keine Ahnung. Oder nee, Fluss war so ein Ding. Es gab keine Flüsse. Wir haben dann halt irgendwie, okay, eigentlich muss es auch Flüsse geben. Und dann haben wir halt mit Markus zusammengearbeitet und haben halt gesagt, okay, wo packen wir Flüsse hin und wo sind dann Übergänge für die Flüsse und so weiter. Und ich sag mal, da steckt halt einfach eine Menge Arbeit drin. Und wenn man dann halt eben sagt, okay, das, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber das war dann vielleicht ein Team von 20 Leuten oder so, die halt das Spiel entwickelt haben. Und ich glaube, dafür haben wir dann schon sehr viel rausgeholt. Und dass es dann am Ende nicht, sagen wir mal, so gut sein kann, wenn die Größe sozusagen feststeht, wie groß du es machen willst oder machen musst, dann kannst du natürlich irgendwo nur bei Qualität sparen oder musst da sozusagen gucken, ob du die richtigen Abkürzungen irgendwie finden kannst, ne?
Ich habe gerade mal tatsächlich ins Buch reingeguckt, weil du sagst, was vollkommen richtig ist. In meiner Fantasie natürlich ist es die hochdetaillierteste Weltenkarte, die jemals gebastelt wurde. Aber ich zeig's dir mal ganz kurz in der Kamera. Das ist ja wirklich einfach nur ein Rechteck mit einer Art Muttermal in der Mitte. Und dieses Muttermal soll ein Gebirge zeigen. Und das ist es. Und daraus, also das ist ja noch krasser dann.
Und dann guckt die Lernkarte an, die wir gemacht haben, und dann siehst du den Unterschied sozusagen, wie viel Arbeit da reingeflossen ist.
Was hat denn, also auch nur aus Neugier jetzt, was hat denn Markus Heitz zu dem Spiel gesagt? Ist er überhaupt Spieler? Ich habe gar keine Ahnung.
Ja, der ist auf jeden Fall Spieler. Also der ist stark so im ganzen Tabletop- und Boardgame-Bereich unterwegs. Hat da auch schon für diverse Spiele und für Systeme halt irgendwelche Bücher und Questboxen und was weiß ich was geschrieben. Er hat ja dann auch tatsächlich fürs Spiel ein paar Quests beigesteuert und so weiter. Also das heißt, da sind wir offene Türen eingerannt und er war da auch sehr, sehr aktiv mit dabei.
Toll. Und jetzt merke ich, wenn wir in die Gegenwart springen, wir haben eine ganz ähnliche Situation, Jan. Wir haben schon wieder ein Spiel zu einem Franchise, sage ich mal, wo es eine große Fan-Community gibt. Kann mir vorstellen, hier ist tatsächlich jetzt auch der Druck noch mal ein bisschen höher. Wir reden natürlich von Dawn of War 4. Auch hier, ich habe jetzt keine Spielepackung, weil die liegt im Elternhaus quasi unterm Dachboden, aber auch hier komme ich in dieses Gespräch rein mit der Erwartungshaltung, oh Gott, ich freue mich riesig drauf, was ist hier los? Ich bin ein großer Freund und Fan dieser Reihe, vor allem der ersten Teile. Und um vielleicht kurz die Leute da draußen abzuholen, wenn ich es nicht schon in der Anmoderation getan habe, wer weiß das schon. Dawn of War, Echtzeitstrategiespiel, das schon seit, um Gottes Willen, über 20 Jahren, glaube ich, existiert. Der erste Teil ist richtig Anfang der 2000er gewesen. Und der eine ganz starke und auch also outspoken Community hat, und die ist auch deswegen so outspoken, weil dieses Franchise eine hochdramatische Entwicklung vollzogen hat. Der erste Teil gilt, das behaupte ich jetzt einfach mal so, als der Klassiker, der frühe Höhepunkt dieser Reihe. Ganz viele Fans, die da hingekommen sind und sich gedacht haben, das ist ja fantastisch, das ist ja wie das Tabletop, nur irgendwie als Echtzeitstrategiespiel, das funktioniert ja großartig. Dann kam ein paar Jahre später Teil 2, immer noch ein beliebter Titel, der war ein bisschen anders als Teil 1, liegt da andere Schwerpunkte, aber auch hier, Fans saßen davor, auch dazu gehörte ich, und sagten, hey, es ist anders, es ist anders, ja, es ist nicht die Nachspeise, die ich erhofft habe, aber hey, das schmeckt auch, ich wusste gar nicht, dass ich das auch mag. So, und dann kam Teil 3, und also ich will es jetzt gar nicht auswalzen, aber das war der Moment, wo ganz viele ohnmächtig vom Schreibtischstuhl gefallen sind, da gehöre ich auch dazu, und sie wollten es lieben, aber das Spiel machte es sehr schwer. Ohne ins Detail zu gehen, es war schwierig. So. Und das ist jetzt die Ausgangssituation. Tolles Franchise, nach wie vor. Der erste Teil hat ein Remaster bekommen, dass ich viel zu viel spiele dafür, dass es einfach nur ein Remaster von diesem Spiel ist und es viele andere Titel da draußen gibt. Und die Community wartet so ein bisschen jetzt schon seit Jahren und hofft ein bisschen darauf, wird es mal einen vierten Teil geben? Wie wird der wohl aussehen? Und jetzt kommt ihr um die Ecke und sagt, jawohl, wir machen den vierten Teil. Und jetzt so viele Fragen dazu, aber vielleicht zuallererst mal, wie fühlt sich das denn jetzt an? Du musst doch das Gefühl haben, dass durch das Fenster bei dir ständig Augenpaare, auch meines übrigens, reinschaut und Leute murmeln, bitte mach das nicht schlecht, bitte, bitte mach das toll.
Ja, also das ist auf jeden Fall, die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere als sonst. Ich meine, wir haben das Spiel zur Gamescom letztes Jahr angekündigt und vorher haben wir es tatsächlich geheim halten können. Und dann war vorher natürlich eher andersrum das Problem, dass man es gerne Leuten erzählen wollen würde, woran man arbeitet, dann durfte es nicht. Aber jetzt ist es natürlich schon so, dass es einfach viele wissen. Ich war tatsächlich auch schon irgendwie hier in der Stadt und in der Straßenbahn angesprochen von
denen,
die ich nicht das T-Shirt getragen habe. Und die meinten halt, ich warte drauf und wo du schon sagst, versaut es nicht. Und ich sag mal, wir einerseits spüren wir natürlich diesen Druck so ein bisschen, aber andererseits ist es auch mehr so ein positive, wie soll man sagen, so eine Giddiness, dass man halt irgendwie sagt, wir wollen endlich, dass es mehr Leute spielen können, weil wir glauben, dass es wirklich ein gutes Spiel ist und dass es halt den Geschmack treffen wird. Und dementsprechend ist es natürlich für uns einfach so eine sozusagen freudige Erwartung. Also, ne, wir sind selber Fans, wir wollen selber, dass es gut wird und dass es funktioniert. Und wir tun alles, dass es so wird. Und wie gesagt, dann kann man es spielen und dann ist hoffentlich jeder der Meinung, wie wir auch, dass es tatsächlich sich gelohnt hat.
Aber wenn wir nochmal die Lupe auf diese Gefühlsbinage draufschauen, überwiegt da jetzt mal ganz ehrlich eher die Nervosität oder die Freude und vielleicht auch der Stolz, dieses Franchise fortführen zu können?
Ich glaube nicht Nervosität. Ich glaube, es ist schon mittlerweile mehr, also eine Grundnervosität ist immer da. Ne? Klar, was passiert und was ist, wenn jetzt irgendwie wir bauen kurz vor Release dann doch noch irgendwie einen Bug ein und nichts funktioniert oder keine Ahnung. Also natürlich, das so die Grundnervosität ist immer da. Aber mittlerweile sind wir mehr wirklich auf dieser freudigen Erwartungsschiene unterwegs, dass wir halt sagen, okay, wir glauben, das wird richtig cool und wir glauben halt, dass Leute es mögen werden und wenn das so funktioniert und wenn sie es vernünftig verkauft, dann kann man auch vielleicht mehr damit machen und keine Ahnung. Und dementsprechend sind wir halt, ich sag mal, momentan mehr auf dieser freudigen Erwartungsschiene unterwegs.
Du hast schon gesagt, oh, übrigens, kurz am Rande, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst oder ob ich jetzt einen riesen Recherchefehler gemacht habe, aber zu diesem Zeitpunkt weiß ich persönlich nicht, obwohl ich mich gerade als Mensch vor der Erwartung hingestellt habe, wann dieses Spiel eigentlich erscheinen soll, außer 2026. Ist mir da eine Info durchgerutscht oder soll das so sein?
Ist noch nicht angekündigt.
Okay, alles klar, gut.
Demnächst angekündigt,
gut.
Aber...
okay, alles klar, gut, das ist in Ordnung. Ich habe nur kurz gedacht, um Gottes Willen, nicht, dass da schon was bekannt ist und ihr habt das übersehen, um Gottes Willen. Okay, alles klar, da sind wir mal gespannt. Du hast eben schon in dem Nebensatz gesagt, ihr seid Fans dieses Spiels. Jetzt muss ich natürlich dich nochmal persönlich fragen, wie sieht denn dein Verhältnis aus zu diesem Franchise? Wann bist du dazugekommen? Hast du womöglich auch eine eigene Tabletop-Vergangenheit?
Ja, also ich habe tatsächlich nicht super früh angefangen, weil ich hatte irgendwie, niemand in meiner Umgebung hat irgendwie Warhammer gespielt. Und das war irgendwie komisch, weil ich natürlich irgendwie mein Leben lang von Nerds umgeben bin und selber auch einer bin. Aber aus irgendeinem Grund waren es halt immer irgendwie andere Boardgames oder irgendwie Pen-and-Paper-Rollenspiele oder so und irgendwie nicht Warhammer. Ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie als Kind und Jugendlicher dann halt irgendwie, was ich in Berlin zum Beispiel im Europacenter dann da vor dem Warhammer-Laden stand und halt die coolen Armeen gesehen habe und so weiter. Also mir war es durchaus bewusst, dass es das gibt und dass es cool ist, aber ich habe selber nicht gespielt. Und da war tatsächlich meine erste Berührung war dann Dawn of War 1. Also ich habe dann Dawn of War 1 wie so viele andere gespielt, plus die Add-ons und so weiter. Und dann Dawn of War 2, aber das war tatsächlich für mich lange der Hauptzugang zu Warhammer war über die Computerspiele.
Ich muss fragen, Detailfrage, es wird nur 4 Leute interessieren, aber mich interessiert, deswegen muss ich fragen, hast du eine Fraktion gehabt, die du besonders gerne gespielt hast in Dawn of War?
Ich habe tatsächlich ein bisschen langweilig, aber ich habe Space Marines gespielt.
Ja, bin ich ganz bei dir, toll. Zu Space Marines kommen wir gleich nochmal, da gibt es auch eine schöne Detailfrage, die aber, glaube ich, etwas mehr Breitenreibung hat. Aber bevor wir dazu kommen, wie kamt ihr denn an diesen Auftrag eigentlich? Das ist ja auch so eine Riesenfrage, ich bin mir sicher, draußen wurde das schon mal in einem Interview erzählt, aber ich will dich persönlich fragen, wie hat das denn geklappt? War das Eigeninitiativ? Du hast ja jetzt schon gesagt, du bist Kenner und Fan dieser Reihe. Ich möchte mir jetzt fast vorstellen, dass du damals bei Dawn of War 3 davor gesessen bist und gesehen hast, was hier passiert. Die Gebäude stürzen ein und du sagst dir, Leute, wir klemmen uns da dahinter. Wir machen Teil 4 und wir zeigen mal, wie es richtig funktioniert.
Ganz so war es nicht, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen, sehr gewagt gewesen oder sehr optimistisch gewesen. Nee, es war tatsächlich so, dass nach die Zwerge unser nächstes, haben wir wieder überlegt, okay, was ist unser nächstes Spiel, was wir machen wollen. Und wir sind auf die Idee gekommen, ein Echtzeitstrategiespiel zu machen, was damals so ein Genre war, wo es nicht mehr so viele Spiele wirklich gab oder so viele Veröffentlichungen gab. Wir aber immer noch gedacht haben, da muss es immer noch eine Zielgruppe geben. Es kann nicht sein, dass diese Millionen von Leuten, die früher gerne RTS gespielt haben, dass die alle keinen Bock mehr auf RTS haben. Und es war für uns eine interessante Genre, weil es ist zu kompliziert und zu groß für Indies, aber es ist gleichzeitig nicht lukrativ genug für irgendwelche AAA-Riesen-Publisher. So. Und dementsprechend, und es funktioniert auch nicht so gut auf Konsole und so weiter, ne? Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, das könnte eine gute Größe für uns sein, lass mal drüber nachdenken, was könnte man machen. Und dann sind wir irgendwie über Artworks von so einem polnischen Artist namens Jakub Pożalski gestolpert, der so eine coole 1920 oder so, ich sag mal, so einen Artstil hat, der so Anfang des Jahrhunderts, aber dann mit Max drin. Und dann gab es so erste Weltkrieg Max. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist richtig cool, da kann man sicherlich was draus machen. Und dann haben wir einen Kickstarter gemacht für ein Spiel namens Iron Harvest und war ein riesen erfolgreicher Kickstarter und haben dann halt Iron Harvest entwickelt. Und weil es ein Kickstarter war, waren wir sehr offen, haben wir halt gesagt, okay, wir veröffentlichen Behind-the-Scenes-Kram, wir veröffentlichten Technik-Videos und irgendwelche, guck mal hier, was wir gebaut haben, guck mal hier, was wir gemacht haben. Und das muss irgendjemand bei Games Workshop mitbekommen haben, als wir noch in Entwicklung waren, also das Spiel war noch nicht veröffentlicht, weil sie dann im Prinzip auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir sehen, ihr macht da sowas, das sieht sehr cool aus, wenn ihr die Gelegenheit hättet, ein Dawn of War zu machen, was würdet ihr tun im Prinzip? Und wir haben natürlich gesagt, oh, okay, wir denken mal drüber nach, haben ein Konzept gemacht, haben das vorgestellt, haben das rübergeschickt und wir dachten im Prinzip, ja, okay, das wird's gewesen sein, weil überhaupt, dass wir gefragt worden, war halt schon eine Ehre und wir hielten es für sehr unwahrscheinlich, dass da jemals irgendwas passieren würde. Dann wurde Iron Harvest veröffentlicht, kam gut an, war sehr erfolgreich und wir haben am Add-on gearbeitet und dann kamen sie halt zurück und haben gesagt, hey, uns gefällt euer Konzept, ihr habt mit Iron Harvest gezeigt, dass ihr es könnt, lasst mal ernsthaft drüber reden, ob wir nicht irgendwie ein Dawn of War 4 machen wollen. Und ja, so kam es dann halt, ne? Und seitdem muss ich auch sagen, also schon als sie zum ersten Mal gefragt haben, das war dann für mich so der Grund für den Deep Dive in 40K. Das heißt, dann habe ich natürlich erstmal die alten Dawn of Wars wieder alle gespielt und dann habe ich angefangen, den ganzen Podcasts und YouTube-Channel oder so ich was zu folgen und habe dann Lore Deep Dive gemacht und habe dann auch tatsächlich in den paar Jahren 5 oder 6 Armeen gepaintet. Und
wirklich? Du hast, um Gottes Willen, für die Leute da draußen, kurze Illustration, das ist nicht nur teuer, sondern vor allem auch zeitintensiv, diese ganzen Figürchen zu kaufen, zusammenzubasteln.
Also die Corona-Zeit im Prinzip, das war eigentlich nur Sprachen, Computerspiele entwickeln oder Armeen malen. Also das war... Nee, und dann auch tatsächlich sind dann hier auf einmal die Leute alle aus den Schatten gekommen und gesagt, ja, ich habe auch noch eine alte Armee und keine Ahnung, und dann haben wir halt angefangen, hier Tabletop
Nein.
zu spielen und keine Ahnung. Aber auch schon bevor wir dann tatsächlich Dawn of War gekriegt haben. Ja gut, und dann irgendwann, wie gesagt, war dann Dawn of War, war es unterschrieben und dann war natürlich die letzten 5 Jahre für uns war im Prinzip nur Warhammer und Dawn of War, ne?
Ich finde das gerade erstmal krass zu verarbeiten, weil du hast schon gesagt, das Spiel wurde angekündigt auf der Gamescom des letzten Jahres, aber mal wieder zu erfahren, dass ein Spiel, das plötzlich dann auf dem Radar jetzt in meinem Fall eines Spielers auftaucht, schon seit Jahren natürlich in Arbeit ist und du das schon und ihr das schon so lange mit euch herumtragt, ohne dass jemand was sagt. Yeah. Wie macht man das denn? Also nimmt man den Leuten die Telefone weg? Also wie klappt das denn?
Ich meine, man muss den Leuten natürlich klar machen bei uns, dass wir halt sagen, hey, das ist, wenn es rauskommen würde, ist das halt echt eine Gefahr für das ganze Projekt, ne? Weil ich sag mal, jetzt in diesem konkreten Fall, das ist das erste Mal, dass jemand einen Dawn of War entwickelt, der nicht Relic heißt. Und wir sind kein riesengroßer Entwickler, den jetzt irgendwie jeder kennt. Und dann würden natürlich erstmal viele Leute sagen, was zum Teufel, wer ist das? Warum machen die Dawn of War 4? Und dann würde sich halt erstmal Gerüchte, Küche und keine Ahnung, und das wird sowieso scheiße und keine und was weiß ich was. Und deswegen haben wir halt von Anfang an gesagt, wenn wir Dawn of War 4 ankündigen, müssen wir halt wirklich abliefern. Wir müssen halt wirklich von Anfang an zeigen, hier, das ist Dawn of War 4 und guck, so sieht es aus und guck, das wollen wir machen und dementsprechend haben wir halt immer gesagt, wir müssen die ersten paar Jahre wirklich das im stillen Kämmerlein machen und dann erst rauskommen, wenn wir was zeigen können.
Krass. Bevor wir jetzt zu dem kommen, was ihr schon gezeigt habt, nochmal kurz Zeitreise vor 6 Jahren, als ihr diesen Pitch, dieses Konzept mal abgeschickt habt, nachdem Games Workshop sich gemeldet hat und gesagt hat, hier, ne, ganz interessant, zeigt doch mal, was ihr machen wollen würdet. Kannst du verraten, also soweit du nur kannst, nicht, dass jetzt irgendwelche mächtigen Anwälte mir reinrennen, aber nur falls, was das für ein Konzept war, was habt ihr denn da vorgeschlagen?
Das war tatsächlich super ähnlich wie das, was wir jetzt machen. Also, wir haben im Prinzip damals uns halt überlegt, okay, was wollen wir machen? Wollen wir, das Problem bei Dawn of War ist so ein bisschen, Dawn of War 1, super Spiel, aber sehr anders als Dawn of War 2, Dawn of War 3 wieder sehr anders und es gibt nicht so richtig eine Dawn of War Formel, ne? Dass man halt irgendwie sagt, okay, jedem ist klar, was ein Dawn of War Spiel ist. Und wir haben halt überlegt, okay, was machen wir jetzt? Der dritte Teil hat so ein bisschen versucht, den ersten und zweiten zu kombinieren und gleichzeitig noch so ein bisschen MOBA mit reinzunehmen und keine Ahnung. Und das Ergebnis hat dann nicht so richtig funktioniert. Und wir haben halt gesagt, okay, lass uns Dawn of War 1 nehmen als so Guiding Star und das ist wirklich das, was wir machen wollen. Wir wollen eine Art Neuinterpretation des ersten Dawn of Wars machen, wenn man so will. Und natürlich gibt's ein paar Elemente, wo wir sagen, hier UI oder irgendwelche, wir haben Commander-Units, also so Hero-Units in Anführungsstrichen und solche Sachen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, wir haben Last-Stand-Mode vom Dawn of War 2 zum Beispiel mit drin. Also wir haben ein paar Elemente natürlich auch aus den anderen Spielen sozusagen genommen und haben auch Ideen von Iron Harvest übernommen, haben ein paar neue Sachen entwickelt. Aber wir haben halt gesagt, okay, im Zweifelsfall machen wir Dawn of War 1. Also wenn irgendwie unklar, wollen wir A oder B machen, dann fragen wir, okay, wie hat Dawn of War 1 das gemacht? Und dann machen wir es genauso. Und das war halt für uns einfach sozusagen der Startpunkt vom Ganzen, dass wir halt gesagt haben, okay, back to the roots, wir wollen eine Art Dawn of War 1 machen. Und das Weite, was wir gesagt haben, ist, Dawn of War 3 kam halt bei vielen nicht gut an, weil es sich nicht richtig angefühlt hat. So war nicht wirklich 40k. Und es wurden da vielleicht auch ein paar Sachen versprochen, die ja nicht eingehalten wurden. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen lieber overdelivern. Also wir wollen lieber zu viel reinpacken, zu viel von allem sozusagen. Und dementsprechend ist jetzt einfach Dawn of War 4 ist riesig. Also es sind halt, ist das mit Abstand größte Dawn of War zum Launch. Und wie gesagt, wir haben wirklich versucht, es Leuten wie soll man sagen, Fanservice zu betreiben und halt wirklich Umfragen gemacht, woran erinnert ihr euch an Dawn of War 1, was hat euch gefehlt bei Dawn of War 3, was würdet ihr anders machen, was wünscht ihr euch von einem modernen RTS, und haben wirklich versucht, diese Sachen so gut wir können umzusetzen.
Wahnsinn. Ich muss kurz für die nächste Frage etwas ausholen, und du ahnst, glaube ich, dann schon sehr früh, wohin es geht, und kannst überlegen, wie frei du antworten kannst, weil es ist natürlich eine heikle Situation, weil du ja noch mitten in der Entwicklung bist und all das, aber du wirst gleich verstehen. Und zwar, ich hatte vor längerer Zeit hier im Podcast zu Gast Paul Tags von Overhype Studios hier aus Hamburg, wo ich auch lebe, und die haben Menace entwickelt, eine Art XCOM, nur ein bisschen anders, das sind die Battle Brothers Macher, und die haben, und er hat mir erzählt im Interview, im Gespräch, dass er, als er mit seinem Bruder und seinem Team überlegt haben, was machen wir als nächstes, auch beim Gedanken angekommen waren, wie wäre es denn, wenn wir ein Warhammer 40k XCOM machen würden. Das ist eine tolle Lizenz, die finden die selber auch privat toll, sind selber auch Tabletop-Spieler, die sind Fans des Universums, da gibt's schon eine etablierte Fanbase. Und dann haben die mit Leuten gesprochen, auch Entwicklerinnen und Entwicklern, die schon mal mit Games Workshop zusammengearbeitet haben, und denen wurde so ein bisschen vorsichtig davon abgeraten, beziehungsweise vielmehr darauf hingewiesen, dass, wenn man diese Lizenz, was ja eigentlich auch verständlich und logisch ist, bearbeiten möchte für ein Spiel, muss es sehr viele Rücksprachen geben, weil natürlich ja Games Workshop als Besitzer der Lizenz genau darauf achtet, was macht ihr eigentlich mit der Spielwelt, was für Einheiten denkt ihr euch aus, selbst so Details wie, welche Rüstungen tragen die Orks, was für Orks-Upgrades gibt es, dass diese Korrekturschleife nicht, also zumindest eine kleine Herausforderung für die Organisation ist, weil man immer sich absprechen muss quasi mit dem Hauptquartier. Und wie gesagt, das ergibt ja auch nur Sinn, denen gehört ja die Lizenz. Und da würde mich mal interessieren, aber auch nur, wenn du da mit gutem Gewissen Antworten und Einblicke geben kannst, also wie läuft das denn bei euch jetzt ab? Habt ihr da regelmäßig quasi eine riesen E-Mail mit Millionen Anhängen, die ihr denen schickt und sagt, guckt euch das mal an? Und wie gut funktioniert denn das, diese Absprache? Ich stelle mir das, wie gesagt, wahnsinnig kompliziert vor.
Also ich darf da nicht in die Details angehen natürlich, aber vom Prinzip her muss man sich es halt so vorstellen, wir haben eine riesige Welt und wir wollen natürlich, also auch wir einfach aus Eigeninteresse, wollen natürlich möglichst authentisch sein. So, und dementsprechend versuchen wir natürlich erstmal keine, weiß einfach, logischen Probleme einzubauen. Weißt du, hier, okay, wir sagen, folgende Unit kann Folgendes tun, aber eigentlich kann sie das gar nicht. Und ne, das macht für uns keinen Sinn, das ist für die Fans irgendwie doof. Und dementsprechend ist es halt so, dass wenn wir eine Idee haben, was wir gerne reinbringen wollten ins Spiel, dann sagen wir halt, sprechen wir mit Games Workshop, sagen, pass auf, wir haben hier folgende Idee für eine Ability oder für eine Fähigkeit. Und wir wollen gerne, dass das ungefähr sowas macht. Das soll halt irgendwie, keine Ahnung, als Beispiel, das soll irgendwas Stun, ein AOE-Stun sein. Gibt's da irgendwas, gibt's irgendeine Technologie, gibt's irgendein, keine Ahnung, ein Zauberspruch oder was auch immer, was man benutzen könnte. Und dann sagen die, okay, verstanden, wir schauen mal und wir melden uns. Und dann kommen die halt zurück und sagen, hey, es gibt hier folgende Technologie, die könnten das benutzen, könnte so und so heißen. Ne? Könnte das für euch passen? Und das ist im Prinzip für uns der Workflow, dass wir halt sagen, wir, also die sind die Mega-Experten, die kennen das Ding besser als jeder andere auf dem Planeten. Und wir haben bestimmte Anforderungen fürs Spiel und wir versuchen halt einfach den Kram zusammenzubringen und sagen halt, hey, wir brauchen sowas in der Art, gibt es was? Und wenn es das nicht gibt, dann gibt es auch immer noch die Chance zu sagen, okay, dann erfinden wir es halt, aber wir wollen natürlich erstmal versuchen, sozusagen das zu benutzen, was es schon gibt.
Das klingt tatsächlich, ich muss sagen, überraschend angenehm in dem Sinne, dass das ja wirklich wie so eine Art Recherchehilfe fast schon ist. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die quasi in ihre Archive hinuntersteigen und sagen, okay, wir suchen was Passendes raus, wie ihr das nennen könnt, sondern ich dachte eher, ihr müsst quasi selber das vorstellen und sagen, so würden wir das nennen, ist das in Ordnung? Und die schreiben zurück, ja oder nein.
Ich glaube, in der Realität ist das einfach fast unmöglich, ne? Weil du musst dir vorstellen, bei Warhammer, die haben ja, ich weiß nicht, was das sind, 200 plus Bücher und halt irgendwie, keine Ahnung, zig Regelwerke über 40 Jahre verteilt und keine Ahnung. Also jetzt alles zu kennen, wie gesagt, selbst die kennen nicht alles aus dem Kopf, die kennen sehr, sehr viel, aber selbst die kennen nicht alles, so, und dementsprechend für uns wäre das, glaube ich, komplett unmöglich. Und was natürlich auch noch dazu kommt, darf man auch nicht vergessen, ich sag mal, so wie du es sonst vielleicht machen würdest, googelt's einfach mal. Das Problem ist, dass natürlich ganz viele Privatleute oder Fans eigenen Kram machen, weißt du? Und dann hast du halt zum Beispiel, googelst du, wie sieht denn eigentlich das und das aus? Und dann hast du dann ein geiles Modell von irgendwas, aber in Wirklichkeit ist das halt einfach eine Conversion, die irgendjemand gemacht hat, und dann kannst du die natürlich nicht einfach benutzen. So, weißt du, und deswegen ist es schon auch für uns einfach ein guter gutes Sicherheitsnetz, dass man einfach sagen kann, hey, ganz offiziell, wie sieht das Ding eigentlich aus? Und dann kriegst du halt eine Referenz zurück.
Toll. Wenn man jetzt diesen vierten Teil anguckt, das habe ich natürlich Tag und Nacht schon gemacht in den letzten Monaten, was man so da draußen sieht, es gibt ja eine Vielzahl von tollen Ideen und Features und Details, die so vorher noch gar nicht gab. Neue Ideen von euch einfach, die damit eingeflossen sind, aber auch alte Dinge, die wiederkommen. Und da habe ich mich gefragt, was war denn dir oder was ist dir denn während der Entwicklung, wenn du das runterbrechen kannst, auf vielleicht ein Feature oder auf irgendeine Idee oder einen Aspekt oder ein Thema, ganz besonders wichtig gewesen und ist dir wichtig, dass das ein Teil von Dawn of War 4 wird? Etwas, wo du sagst, Leute, mir ist wirklich wichtig, dass wir das irgendwie mit reinkriegen. Schwebt dir da sofort was vor Augen?
Also jetzt mit reinkriegen nicht. Also was mir immer am wichtigsten eigentlich war, und da war sehr günstig, dass wir für Iron Harvest eine Umfrage gemacht haben und Leute gefragt haben, was ist euch am wichtigsten? Und war glücklicherweise das Ergebnis genau das, was ich auch hören wollte, war halt, dass ganz viele Leute gesagt haben, für mich ist die Kampagne am wichtigsten. Wenn ich ein RTS spiele oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei mir persönlich, wenn ich an meine Lieblings-RTS-Spiele denke, denke ich an die Kampagne und an Charaktere und nicht unbedingt irgendwie an Gameplay-Feature. Und das war für mich halt immer das Ding. Wir haben halt gesagt, okay, wir wollen mit der Kampagne wirklich einen Maßstab setzen, einfach was Umfang und Qualität angeht. Und wir haben letzten Endes jetzt für jede der vier Fraktionen eine eigene Kampagne gemacht, was es zum ersten Mal in Dawn of War der Fall war. Und ich glaube, das ist was ich halt persönlich einfach sehr cool finde, weil wenn ich ein Rollenspiel spiele und da gibt es, ich sag mal, vier Fraktionen und ich darf nur eine von denen spielen oder ja, ich darf alle nur so ein ganz bisschen spielen und keine Ahnung, dann finde ich das meistens ärgerlich. Ich bin dann mehr so der Warcraft 3-Typ, der halt wirklich gerne jede Faction richtig spielen will und für jede Faction eine richtige Kampagne haben will.
Ja, ich habe damals Iron Harvest gespielt, aber es ist ja auch schon 6 Jahre her, deswegen die Erinnerungen sind nicht mehr ganz frisch, deswegen frage ich quasi ins Blanke hinein. Ist auch ehrlich gesagt nur ein lauter Gedanke. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, eine Echtzeit-Strategiespielkampagne ansprechend alleine auch zu inszenieren. Und mit anstrengend meine ich auch teuer, weil wenn ich an die Echtzeit-Strategiespiele so zurückdenke, die ich geliebt habe, Age of Mythology zum Beispiel, damals hat sie etabliert, was bis heute diese Spiele machen, einfach nur eine sich drehende Kamera um zwei Figuren, die gerade gegenüberstehen und miteinander sprechen. Sprechen sieht man aber auch nur, weil unten ein Infoboxen drin steht. Und es wirkt auf die eine Weise so unbefriedigend, weil es ja quasi kaum Inszenierung ist. Auf der anderen Seite, wenn man empathisch draufschaut, kann man sich auch denken, naja, ist ja auch ein Echtzeitstrategiespiel. Das ist nicht gemacht für Menschen unterhalten sich mit Gestik und Mimik in einer Zwischensequenz. Wie sind denn deine oder eure Erfahrungen damit? Also wie inszeniert man denn toll eine Echtzeitstrategiespielkampagne im Jahr 2026?
Ja, also wir haben es bei Iron Harvest damals so gemacht, da hatten wir auch schon für jede Faction eine Kampagne und da hatten wir tatsächlich immer eine Mission und dann eine Cutscene, die zu der nächsten Mission überleitet und wieder eine Cutscene. Und das ist natürlich sehr aufwendig, weil ich glaube, wir hatten, ich meine, 12 Missionen pro Faction und dann hast du noch eine Cutscene am Anfang, eine am Ende, das heißt, du hast 14 Cutscenes und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Und jetzt bei Dawn of War 4 haben wir gesagt, wir wollen auch wieder jede Fraktion seine eigene Kampagne bekommen, aber obendrein haben wir gesagt, wäre es nicht eigentlich cool, wenn man noch Entscheidungen treffen könnte, die halt irgendwelche Auswirkungen haben. Also das heißt, dass es dann optionale Missionen gibt oder Sachen gibt, die sich gegenseitig ausschließen und sowas. Und dann, als wir wirklich angefangen haben, uns über die Kampagne Gedanken zu machen, gab es für jede Kampagne halt die Option, dass man Teile der Kampagne aus unterschiedlicher Sicht sehen könnte. Also bei den Orks zum Beispiel gibt es 2 Ork-Warbosse und eigentlich wäre es ja cool, wenn ich mir aussuchen könnte, will ich den einen oder den anderen spielen. Oder bei der AdMech-Kampagne gibt es zwar nur eine Story, die passiert, aber die Story kannst du aus 2 verschiedenen Sichtweisen sehen. So. Und sobald du jetzt mit solchen Sachen anfängst, dann explodiert natürlich auf einmal die Anzahl der Missionen, die du machen musst. Also wir haben jetzt in Dawn of War 4 sind es insgesamt über 70 Missionen, die du haben kannst, die man spielen kann. Wenn du aber vorne anfängst, hinten aufhörst, hast du von diesen 70, je nachdem wie du gespielt hast, vielleicht nur 45 oder 50 oder sowas gesehen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn wir so über so viele Missionen sprechen, keine Chance, dass wir dann überall riesen Cutscenes dazwischen packen. Aber was wir halt machen könnten wäre, und dann war Dawn of War 2 unser Vorbild dafür, wir haben eine World Map, wir haben Planeten, wo man halt sieht, wo ist die nächste Mission, und wenn du dir mehrere Missionen, wenn dir mehrere Missionen zur Verfügung stehen, kannst du da halt auswählen, welche du machen willst. Und auf dieser World Map gibt's dann halt eben die Charaktere, die miteinander sprechen. Und dann hast du halt eben dieses typische, weißt du, die funken miteinander und der eine sagt was, der andere sagt was und dann dreht sich die Weltkugel und die zeigt halt, hier ist die neue Mission. Und das ist dann das, was zwischen vielen Missionen passiert. Wir haben trotzdem Cutscenes drin, wir haben über, keine Ahnung, deutlich, weiß gar nicht, über 20 Cutscenes drin, fast eine Stunde an Cutscenes, aber jetzt benutzen wir die dann eben wirklich nur für die richtig großen Momente und für die Sachen, wo wir halt wirklich ein Ausrufezeichen hintersetzen wollen. Und ich sag mal, einfach nur zwei Charaktere reden miteinander, das ist jetzt halt keine Cutscene mehr, das machen wir halt auf der World Map.
Ja, spannend. Jetzt haben wir drüber gesprochen, Feature, dass die besonders, wir haben über diese Inszenierung gesprochen und was dir da besonders gut gefällt, beziehungsweise hoffentlich uns allen auch gut gefällt. Auf der anderen Seite, gibt es denn eine Art Sollbruchstelle in diesem Spiel, auf das du drauf schaust und dir denkst, hoffentlich geht das gut. Ist jetzt ein starkes Wort, Sollbruchstelle, aber du weißt, was ich meine, wo man so draufschaut und denkt so, okay, das ist was, vielleicht anders formuliert, das macht die ein bisschen nervös. Oder das ist sowas, hoffentlich wird das genauso gut angenommen, wie ihr euch das vorstellt. Gibt's da was?
Nee, ich glaube, man muss immer damit, dabei muss man sich abfinden, dass man es nie jedem recht machen kann. Ne? Weil natürlich, wenn ich sage, für viele Leute ist Kampagne am wichtigsten oder für viele Leute ist Koop wichtiger als Competitive Multiplayer oder sowas. Natürlich gibt es auch Leute, für die ist Competitive Multiplayer das Wichtigste. So. Und irgendwo musst du dann sozusagen einfach die Schwerpunkte legen. Ne? Du musst dann einfach sagen, okay, das ist uns das wichtiger als das oder ist uns das wichtiger als das. Ich glaube, wir sind bei allem, was wir im Spiel haben, auf einem guten Niveau sozusagen. Aber wenn du, ich sag mal, ein reiner E-Sportler bist und willst halt irgendwie super competitive ein RTS spielen, dann gibt es wahrscheinlich andere RTS, die sich da einfach mehr drauf fokussiert haben als wir. Für uns war es halt zum Beispiel auch wichtig, wir haben gesagt, hey, wir würden eine Unit, die halt irgendwie einfach cool ist und die super fun ist, in Singleplayer, die wollen wir nicht irgendwie ändern, weil sie in Multiplayer unfair ist. Wir machen dann einfach zwei Versionen, dann gibt's halt die coole Dampf-Fun-Version für Singleplayer in der Kampagne und dann gibt's eine gebalancete Version für Multiplayer, aber wir würden sozusagen jetzt nicht irgendwie die Multiplayer-Variante, ja, keine Ahnung, die Kanten abfeilen, weil es ja halt in Multiplayer Probleme gibt.
So, ja. Ne? Ich muss da jetzt nochmal nachfragen, Thema Kritik von außen. Du, in dieser Stunde jetzt fast, in der ich dich jetzt schon kennenlernen durfte in diesem Gespräch, habe ich den Eindruck, du bist wirklich ein sehr pragmatischer Mensch, der so, ne, ist halt so, man kann nicht allen das recht machen, es gibt immer Leute, die was nicht cool finden oder vor vielen Jahren, okay, ist nicht unsere Leidenschaft, aber wir machen jetzt Auftragsarbeit, um das Geld reinzubekommen, da muss man auch so realistisch sein. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wenn jetzt zum Beispiel, konkretes Beispiel, ein Trailer erschienen ist zu Dawn of War 4, der sich drehte um die Vorstellung der Space Marines, glaube ich, da gab es einen Moment, Leute sahen den Trailer und sagten, einige von ihnen sagten, nicht alle, aber ein Teil, oh, mir gefällt die Synchro nicht. Mir gefällt nicht, wie die Space Marines klingen, mir gefällt nicht, die wirken zu dünn in der Stimme, es hallt, keine Ahnung. Und dann schreiben sie direkt in den Kommentarbereich und Leute schließen sich da an. Wenn du das jetzt siehst, auch als Mensch, ist das was? Also macht dich das fuchsig? Ärgerst du dich? Bist du traurig? Oder sagst du auch da wieder, naja, können es nicht allen recht machen, Leute.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was es ist. Es gab einmal Feedback zum Trailer, zu einzelnen Shots in irgendeinem Trailer, wo die Animationen von allen möglichen Units so sehr synchronisiert aussahen. Und dann halt irgendwie, die bewegen sich alle wie Roboter, die machen alle genau dasselbe zur selben Zeit. Und das war dann zum Beispiel so ein Fall von, da wussten wir halt schon, okay, das ist schon in unserer Version längst gefixt und das sieht gut aus, ist kein Problem. Dann ärgert man sich eher, dass es in den Trailer gekommen ist, weil man hat gesagt, scheiße, hätten wir mal drauf geachtet, hat keiner gesehen. Aber das ist dann sozusagen einfach ein Non-Issue in Wirklichkeit, weil halt, ne, ist egal, ist schon gefixt. Sowas wie Stimmen der Space Marines, da kann man teilweise, also wenn es sowas wie Effekte sind und so weiter und so fort, wir lesen das immer alles, wir kriegen das auch mal alles mit. Heißt nicht, dass sozusagen, weil ein paar Leute sich einig sind, dass wir auf jeden Fall immer irgendwas ändern, weil auch da natürlich immer, wie viele Leute beschweren sich drüber, sind das wirklich viele oder sind das nur Laute und so weiter und so fort. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, stimmt, da hatten wir haben selber drüber diskutiert und jetzt scheinen es Leute auch so zu sehen, lass noch mal dran gehen, lass noch mal was machen. Und das ist für uns natürlich dann immer wichtig. Wir machen auch viel so Alpha-Tests oder jetzt überhaupt lassen Spieler das Spiel spielen, so Playtests und holen uns Feedback ein, machen Umfragen und so weiter. Einfach, weil man natürlich selber nach, wenn man da 5 Jahre dran gesessen hat an so einem Ding, du natürlich irgendwann auch einfach nicht mehr objektiv bist und halt irgendwie dich an alles Mögliche gewöhnt hast. Und dann fragen wir halt, hey, hier UI, wie gefällt euch das? Versteht ihr die Einführung der Faction-Mechanik und keine Ahnung. Und das sind dann halt eben für uns Feedback, was super wichtig ist. Und dann gucken wir halt eben, okay, sehen wir den Punkt? Wenn wir den Punkt auch sehen, fixen wir es. Und wenn wir es anders sehen, versuchen wir es vielleicht besser zu erklären.
Ja, oder ja. Wenn jetzt dieses Spiel eines Tages erscheint, ne, wissen wir nicht, irgendwann 2026, irgendwann, wenn das jetzt irgendwann erscheint, was muss denn am Release-Tag, lass mir gerne mal den Release-Tag, was muss am Release-Tag passieren, dass du sagst, okay, diese Sache ist passiert, es war ein erfolgreicher Release. Woran machst du das fest? Eine besondere Form von Kommentar, Verkaufszahlen, erstes Feedback, dein eigenes Bauchgefühl, gibt's da was? Weil ich meine, du machst das ja nicht zum ersten Mal, da hat sie doch über die Jahre bestimmt so einen Marker irgendwie eingeschlichen, wo du weißt, wenn das passiert, bist du zufrieden.
Ich glaube, das gibt's einmal, ist es halt die qualitative Kiste, ist natürlich, okay, man guckt sich die Tests an, man guckt sich irgendwie Ratings von den Spielern an und da hat man natürlich gerne, ja, wir wollen aber gerne mindestens so viel, so und so viel haben und so weiter. Und das ist sozusagen das eine. Das andere ist aber auch, weil Tests und so weiter, das ist halt, das ist natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache dabei und mal hat vielleicht auch irgendjemand einen schlechten Tag gehabt und dann kriegst du auf einmal irgendwie einen Test reingewirkt, der halt irgendwie 20 Punkte unter dem Durchschnitt ist oder ich was und dann kann man sich da auch nicht zu sehr drüber aufregen. Was es am Ende wirklich ausmacht ist, wie viele Leute spielen das Spiel für wie lange? So, weil wenn, ich sag mal, ein Haufen Leute das Spiel spielen und sie spielen es für viele Wochen und da ist eine Community, die ist aktiv und die diskutieren drüber und man merkt, dass es Leuten wichtig ist, dann kann man halt sagen, ja gut, alles egal, das ist sozusagen die Messlatte, die sich nicht faken lässt, ne? Weil alles andere kann auch Marketing sein oder kann irgendwie gute PR sein oder kann, keine Ahnung, irgendwie Blendwerk sein, aber wenn Leute wirklich tief einsteigen und es immer noch geil finden, dann kannst du halt sagen, okay, wir haben einen guten Job gemacht.
Ja. Von hier aus für die letzte Frage unseres Gesprächs möchte ich nochmal quasi rauszoomen und dir die Frage stellen, was ist es eigentlich, das dich nach wie vor offenbar, und man merkt es ja auch, wenn man mit dir spricht, dich so begeistert an diesem Job? Was ist es, dass du frühst, wenn der Wecker klingelt oder was, du dir denkst, hoffentlich denkst, jawohl, neuer Tag, King Art, los geht's. Was ist es?
Also ich glaube, was mich immer schon wirklich an Computerspielen fasziniert hat, ist, dass du fängst wirklich mit nichts an. Du fängst wirklich mit einem weißen Blatt Papier an und dann hat man Ideen und man fängt irgendwie an, darüber zu sprechen, wie was aussehen kann, wie was spielen, wie sich was anfühlen könnte, welche Spielregeln es geben könnte. Und dann hast du irgendwann so peu à peu, Stück für Stück, baust du was auf, was dann am Ende irgendwann Leute vor sich haben, auf dem Bildschirm, spielen, hoffentlich Spaß dann haben, vielleicht sogar, dass irgendwie wichtig für sie ist. Und du hast halt wirklich einfach mit nichts angefangen. Und das ist halt wirklich abgefahren, weil da hat man nicht häufig die Chance, sozusagen einfach irgendwas zu erschaffen, was am Ende hoffentlich Millionen Leute toll finden und halt irgendwie Freude dran haben.
Toll, richtig schöne Antwort. Damit kann ich, apropos schön, dir danken für dieses wirklich schöne Gespräch. Ich habe das sehr, sehr genossen, wirklich. Ich habe mich, das war nicht gelogen, so gefreut auf diese Gelegenheit, dass ich dir meine Fragen stellen konnte. Und ich danke dir wirklich sehr. Ich gehe hier klüger raus als rein.
Ja, cool, das freut mich doch.
Danke. Und ich kann noch ein PS nachschieben. Und zwar, das ist mir vor einer Stunde aufgefallen, kurz nach Beginn des Gesprächs. Und ich habe mir die ganze Zeit das verkniffen zu sagen, weil ich wusste, das wird uns nur ablenken. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin ganz verknallt in folgende Tatsache, dass bei dir im Hintergrund ein Aquarium zu sehen ist und ich heute ausgerechnet ein T-Shirt trage mit einem kleinen Clownfisch vorne drauf. Habe ich vor der Stunde schon gesehen und mir die ganze Zeit gedacht, nein, sag's am Ende. Das hat nichts zu tun mit dem Thema.
Sehr das gut. Ist aber ein Süßwasser-Aquarium, deswegen würde der sich nicht dran wohlfühlen.
Okay, und direkt kaputt gemacht. Toll. Also, vielen Dank. Wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit. Tschüss.
Ciao.
Toll war das, oder? Freunde, vielen Dank. Vielen Dank euren Ohren, eurer Aufmerksamkeit, dass ihr Orkel Cool hört und verfolgt und vielleicht sogar anderen Freundinnen und Freunden und Familienmitgliedern empfehlt, was hier passiert. Das ist immer schön, wenn neue Hörerinnen und Hörer zu diesem tollen Podcast hinzustoßen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, falls ihr noch tiefer eindringen wollt in meine Arbeitswelt, ein Steady-Abonnement abzuschließen. Für einen 5er im Monat seid ihr dabei und schaltet frei jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag extra Folgen aus dem Supporter-Programm von Orkel Cool, von Spielbesprechungen bis hin zu Audiodokus und Let's Plays. Da ist alles Mögliche drin, was ihr euch wünschen könntet von modernem Spielejournalismus. Checkt es doch mal aus. Über 1260 Menschen können sich nicht irren. Die haben das bereits vor euch getan. Und ich bin darauf sehr stolz. Sehr stolz. Und vielleicht wollt ihr auch dazu stoßen. Ich kann es euch nur raten. So. So oder so, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Ohren. Wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit wieder. Over and out.